gesegnet. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Das war ja nach der intensiven Zeit, die wir so gemeinsam hatten auf unserer gemeinsamen Reise. Und jetzt war einige Monate Funkstille. Das fühlt sich ganz komisch an. Da habe ich so Entzugserscheinungen gehabt. Und als ich jetzt auf dem Weg in den Süden war, ich habe heute Abend Dienste in Roth am See und morgen habe ich gedacht, wenn ich schon hier an Nürnberg vorbeifahre, dann kann ich auch gleich vorbeikommen. Und daraus ist dann gleich die Beauftragung geworden, heute Morgen predigen zu sollen, was ich natürlich auch gerne tue, besonders zu dem Thema, das heute angesagt ist. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich doch noch ein kurzes Wort sagen zu den Dingen, die uns gerade so beschäftigen. Ich hatte gestern eine bemerkenswerte Zugfahrt. Ich saß da auf meinem Sessel, in meinem Sesselstuhl, wie auch immer, und bekam auf einmal mit, wie die Person hinter mir, ein sehr gediegener Mann, offensichtlich ein Mann voller Profil, interviewt wurde. Er hatte Kopfhörer auf und aus dem, was er dann so laut hineinsprach in sein Handy, bekam ich mit, dass er jetzt live interviewt wurde von irgendeinem Reporter, ich weiß nicht, für Fernseh- oder Printmedien. Und ich bekam sofort mit, das war ein Interview zu diesem aktuellen Konflikt in Israel. Und offensichtlich wurde er als Jude dazu befragt. Die Fragen konnte ich nicht verstehen, ich konnte nur die Antworten heraushören und mir dann einen Reim darauf machen, was die Frage war. Und er hat einiges kommentiert, das, was uns alle so bewegt, wenn wir an Israel denken. Aber dann kam das Interview auch auf die Situation in Deutschland zu sprechen. Und dann erzählte er eine Geschichte, die mich absolut erschüttert hat. Ich saß da und hätte heulen können. Er berichtete, dass in den Tagen zuvor sein Sohn aus der Schule nach Hause gekommen wäre, mit der Ansage an seine Eltern, dass die Eltern doch bitte die Mesusa von der Eingangstür ihrer Wohnung entfernen sollten. Es sei zu gefährlich. Die Mesusa ist dieses kleine Behältnis aus Holz, aus Metall, in dem ein Zettelchen verschlossen ist, auf dem das Schema Israel zu lesen ist. Diese wichtige Grundüberzeugung des Volkes Israel, Gott von ganzem Herzen zu lieben und den Nächsten. Und dieser Junge kommt nach Hause und empfindet, dass die Situation in Deutschland, in der Schule, auf den Straßen so angespannt ist, dass es gefährlich sei, das als Familie am Eingang der Wohnungstür hängen zu haben. Und das traf, das sagte der Mann hinter mir dann so in diesem Interview, das traf ihn sehr tief, denn er hatte mit seiner Frau irgendwann diese Grundentscheidung getroffen, wenn es einmal in Deutschland dazu kommen sollte, dass wir die Mesusa vor der Haustür wegnehmen müssen, dann ist das für uns das Zeichen, dass wir die Koffer packen und das Land verlassen. Denn wir wollen nicht die Fehler machen, die die jüdischen Mitbewohner im Dritten Reich gemacht haben, als sie die Gefahr sahen und kleinredeten und im Land geblieben sind und am Ende Opfer des Holocausts wurden. Das war ihre Grundentscheidung. Wenn wir einmal die Mesusa abnehmen müssen, müssen wir das Land verlassen. Und dann erzählte er, dass seine Frau ihn ansah und dann einen Satz sagte. Und wohin gehen wir? Wohin sollen wir gehen? Wo ist denn das Land, in dem wir willkommen sind und uns nicht fürchten müssen? Und er sagte dem Reporter, da wusste ich dann nichts mehr zu sagen. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich fühlt, wenn man so etwas von einem ganz bodenständigen, gediegenen, unauffälligen, sehr attraktiven älteren Mann hören muss, der in Deutschland lebt und sich nicht mehr sicher fühlt und einen Sohn hat, der aus der Schule kommt und sagt, Papa, wir müssen die Mesusa entfernen. Das ist noch die andere Realität neben den katastrophalen Ereignissen in Israel, wo wir ja beten mit aller Leidenschaft unseres Herzens, schaff Frieden, Herr. Wissend, dass das die Quadratur des Kreises bedeutet. Wir spüren alle Ohnmacht, alle Kommentare, die du von nachdenklichen Menschen unserer Tage liest in Deutschland, sie strotzen von Hilflosigkeit, Desillusionierung. Wer hätte sich jemals vorstellen können als guter Humanist, dass sowas möglich ist? Da versagen alle unsere Kategorien. Und ich habe so empfunden, wie aktuell es jetzt ist, dass es Menschen gibt, die trösten, die Betroffenen trösten. Das gilt jetzt für die Juden und die Israelis unter uns. Das ist unser Auftrag, zu trösten. Darum habe ich unbedingt die Gelegenheit gesucht, mit diesem Mann ins Gespräch zu kommen. Und dann konnte ich ihm mein Mitgefühl, meine Solidarität, meine Liebe ausdrücken und davon erzählen, was meine Hoffnung eben ist, dass Gott Lösungen hat und dass das mein Beitrag ist, dass ich beten möchte für sein Volk. Es hat ihn sehr bewegt, er war sehr dankbar dafür und es war so ein kleines Zeichen, dass es in Deutschland auch andere Menschen gibt. Und das ist so mein Gedanke, den ich euch mitgeben möchte. Wenn wir beten in diesem Konflikt, lasst uns nicht nur für das Land selbst beten und die Befriedung, lasst uns für unser eigenes Volk beten und für das, was da abgeht. Ich weiß nicht, wie es hier in Altdorf aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass es alles ein bisschen harmloser und friedevoller zugeht. Berlin ist es einfach eine Tatsache, dass du durch manche Stadtteile nicht gehen darfst, zum Beispiel mit der Kippa auf dem Kopf. Du wirst nicht nur angepöbelt, es wird dir auch Gewalt angetan. Und das ist nicht erst seit einigen Tagen so. Das ist schon seit Jahren so. Und die Politik, die das natürlich nicht möchte, die das klar verurteilt, eine Polizei, die angewiesen ist, sowas einzuschränken. Sie ist aber dann trotzdem so blauäugig gewesen und so harmlos gewesen. Das müssen wir nun auch uns eingestehen. Man hat lieber weggeschaut, als sich dem Konflikt zu stellen und Rechtsstaat durchzusetzen. Und hat sich Dinge erlaubt, die man sich nicht erlauben darf. Und das meine ich jetzt nicht nur in diesem Kontext des Antisemitismus, auch an anderer Stelle. Der Rechtsstaat muss aufstehen und handlungsfähig werden. Sonst weiß ich nicht, wo das hinlaufen soll. Darum meine Bitte an euch, darum erzähle ich das. Lasst uns beten für Israel und für unser eigenes Land. Für die politisch Verantwortlichen und für die Behörden, die die Dinge umsetzen müssen, dass sie es klar positioniert tun, immer mit Sensibilität natürlich, aber doch klar sich positionieren und das Recht durchsetzen. Aber das heißt für uns nicht nur Gebet für andere, sondern das heißt für dich und für mich auch, dass wir die Menschen trösten müssen, die hier so betroffen sind. Wann immer ihr die Chance habt, tröstet Menschen. Zeigt, dass ihr anders gesinnt seid. Dass ihr Hoffnung habt, dass ihr die Dinge anders seht, dass ihr Liebe im Herzen habt für alle Menschen und dass ihr mit aufsteht gegen solch ein Unrecht. Aber damit immer noch nicht genug. Beten und trösten ist immer noch nett. Es braucht auch das Dritte, dass wir mutig Flagge zeigen. Gerade dann, wenn wir miterleben, was sich Menschen leisten, mit ihrem antisemitischen Gedankengut, wenn das Sprache wird, wenn das Verhalten wird, ob im Zug, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Straße. Bitte, bitte, seid dann nicht Zuschauer, sondern redet. Ja, das heißt dann auch vielleicht Verfolgung, dass wir angespuckt werden, dass wir geschlagen werden. Aber Das ist unser Auftrag. Hier wird Nachfolge konkret, dass wir uns an die Seite der Schwachen stellen, dass wir für Gerechtigkeit eintreten und nicht, dass wir in unserer frommen Blase bleiben und aus gesicherten Räumen beten. Könnt ihr das nachvollziehen? Wenn wir nicht präsent sind, wer dann? Wenn wir den anderen die Bühne überlassen, was dann? Darum, Gemeinde Jesu, bete, tröste und steh auf gegen Unrecht. Darf ich dafür nochmal beten, dass da die Furcht aus unserem Herzen rauskommt und eine klare Liebe, eine klare Positionierung dem Bösen gegenüber selbstverständlich wird. Ich empfinde das eher jetzt so als Wachwerden, die konkrete Situation. Und das Problem ist viel, viel größer. Ungerechtigkeit, dämonische Werte und sich äußern, all das ist an der Tagesordnung. Und wenn wir Menschen der Hoffnung sind, des Glaubens und der Liebe, dann stehen wir auf. Herr Jesus, das ist sehr herausfordernd, so mutig zu werden, in der Öffentlichkeit Flagge zu zeigen. Aber genau darum bitte ich dich, dass du uns dazu befähigst, dass wir wirklich beten wie die Weltmeister um dein Eingreifen in einer Situation, die menschlich nicht lösbar ist. Dass wir da trösten mit allem, was du uns mitgegeben hast, in Empathie, an Liebe, an Hoffnung, da, wo Menschen Trost brauchen. Und dass wir aufstehen für Recht und Ordnung, für deine Werte und uns positionieren und dem Bösen entgegentreten, da, wo wir es erleben. Und da bitte ich dein Erbarmen für Deutschland, dass Juden unter uns diese Reaktion zeigen müssen und jetzt furchtsam sind und die Kinder verunsichert sind. O Jesus, erbarm dich über unser Land und lass uns aufstehen. Gib den Politikern den Mut, klar zu entscheiden, was zu tun ist, nicht nur gute Statements abzugeben, sondern das auch umzusetzen. Gib allen Behörden, die das dann bearbeiten müssen, wenn es um Anmeldungen von Demonstrationen geht, wenn es darum geht, dem Bösen auf der Straße zu widerstehen durch Polizei, gib den Mut zur Klarheit, zur Gerechtigkeit, Frieden durchzusetzen. Und das immer mit allem Respekt vor jedem Menschen. Danke, Herr, du bist im Regiment. Amen. Entschuldigung, dass ich diese Last es auf euch gelegt habe und jetzt soll ich predigen zu einem ganz anderen Thema. Ist nicht ganz so einfach. Vielleicht nehmen wir uns noch mal eine Minute und ihr kommt selbst noch mal zur Ruhe und bewegt das vor Gott und dann kommen wir zu unserem Thema. Einfach noch mal eine Minute Stille vor Gott. Hilf uns jetzt, Herr, deinem guten Wort Aufmerksamkeit zu schenken und lass uns das wahrnehmen, was du uns mitteilen möchtest. Rede du jetzt, Jesus. Amen. Heute soll es um dieses Thema gehen, 42 Tage Leben für meine Freunde. freue mich sehr, dass ihr nach dieser langen Anreise, der Bewältigung all dessen, was euch ja auch viel Not bereitet habt, jetzt an den Punkt kommt, wo ihr wieder aufbrecht, wo ihr euch als Gemeinde nach vorne entwickeln wollt und in eure Berufung hineinfinden wollt. Und darum geht es bei diesem Thema. Wir leben für unsere Freunde. Wir möchten sie zu Jesus hin lieben. Und das wollen wir aus Überzeugung tun. Wenn wir dieses Thema am Ende überschauen, spüren wir, dass es eigentlich auch was zu tun hat mit dem, was ich gerade angedeutet habe. Es geht darum, dass Gemeinde Jesu aus ihrer Blase herauskommt, aus diesem Schutzraum, wo wir so miteinander Leben teilen und dankbar sind für das Geschenk von Gemeinde. Es geht darum, dass wir heraustreten und uns dieser Welt stellen mit all ihren Nöten, um dieser Welt etwas von der Liebe Gottes zu vermitteln. Ob es dem Einzelnen ist in seinen Konflikten oder ob es eben auch wie jetzt so gesellschaftspolitisch brisant wird. Es geht letztlich um Aufbruch. Zu dieser Berufungsgeschichte von Gemeinde gibt es eine kleine fiktive Geschichte, die die Berufung von Gemeinde Jesu auf den Punkt bringt. Diese Geschichte erzählt, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt in den Himmel zurückkommt und vom Erzengel Gabriel gefragt wird: Und, hast du deinen Auftrag erfüllt und die Welt gerettet? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig betont habe, das war jetzt nicht eine kritische Frage, sondern so eine anteilnehmende Frage. Hat es geklappt, hast du die Welt gerettet? Und Jesus antwortete: Ja und nein. Ich habe ungefähr 30 Jahre lang als Vorbild gelebt in dieser Welt. Vor ein paar tausend Juden in einer kleinen Ecke habe ich im römischen Weltreich gepredigt und Gutes getan und den Menschen geholfen. Ich bin für die Sünden der Welt gestorben. Ich habe versprochen, dass die, die an mich glauben, das ewige Leben erhalten sollen, bin aus dem Grab auferstanden, um meinem kleinen Kreis von verängstigten Anhängern davon zu überzeugen, dass mein Leben und meine Geschichte Gottes Art sind, die Welt zu retten. Und dann habe ich diesem kleinen Kreis den Heiligen Geist gegeben und ihnen die restliche Arbeit überlassen. Fragt Gabriel entsetzt zurück: Willst du damit sagen, dass dein gesamter Plan zur Rettung der Welt von diesem bunt zusammengewürfelten Haufen von ehemaligen Fischern, Prostituierten und Zöllnern abhängt? Genau, antwortete Jesus. Fragt Gabriel ganz besorgt nach: Und was ist, wenn sie es nicht schaffen? Gibt es einen Plan B? Nein, antwortete Jesus. Es gibt keinen Plan B. Ich setze auf meine Gemeinde. Was für eine Geschichte. Fiktiv natürlich, aber ich glaube, dass sie den Kern trifft. Den Kern dessen, was im Vater, was in Jesus, was im Heiligen Geist zu finden ist. Eine unglaubliche Liebe zu dieser Welt. Eine unglaubliche Betroffenheit über die Nöte dieser Welt. Über die Nöte jedes einzelnen Menschen. Eine unglaubliche Hingabe, die Gott bewiesen hat in Jesus Christus. Nicht von oben her Kommandos gebend, sondern wir haben darüber gesprochen, indem Jesus sich inkarniert hat, alles aufgegeben hat für uns. Und all das, was an Rettungsmission von Jesus nun kreiert wurde, der ganze Herzschlag Gottes für diese Welt, all das hat Jesus seiner Gemeinde nun anvertraut. Und er hat keinen anderen Plan, als dass die Gemeinde Jesu das, was Jesus erworben hat für die Menschen, quasi den Menschen als gute Nachricht, als Evangelium anbietet. Und Gemeinde, das sind wir. Das bist du, das bin ich. Es gibt keinen Plan B. Wenn wir als Nachfolger Jesu nicht aufstehen und die gute Botschaft den Altdorfern und den Menschen dieser Umgebung sagen, wer sagt ihnen das dann? Wer kommt in ihre Verzweiflung hinein, in ihre Fragen, in ihre Sorgen, um ihnen zu sagen, da gibt es einen Vater im Himmel, der die Adresse ist? Das ist die Berufung von Gemeinde. Wir sind seine Botschafter. Das hat uns als Kommission für Evangelisation und Gemeindegründung innerhalb unserer Freikirche im Mühlheimer Verband auch sehr berührt. Immer wenn wir zusammenkommen, ist das die Frage, was können wir als Kommission tun, die so für den Mühlheimer Verband denkt und Inspiration sein möchte. Was können wir tun, um unseren Gemeinden zu helfen, dieser Berufung neu auf die Spur zu kommen? Und da war in diesem Jahr der Gedanke, wir wollen nochmal eine Initiative starten unter diesem Titel, wie wäre es, wenn? Und in diesem kleinen Flyer, eine kleine Broschüre, wird diese Frage gestellt und man versucht eine Antwort zu finden. Was wäre, wenn wir alle aufstehen als Mitglieder des Mühlheimer Verbandes, und dazu gehört ihr auch, und wenn wir neu diese Beauftragung ergreifen, Menschen etwas von der Liebe Gottes weiterzusagen. Es wird sehr konkret. Wir fragen mit dieser Kommission alle MV-Mitglieder, was wäre, wenn jeder von euch bis 2025 einen Menschen zu Jesus führt? Was wäre, wenn? Wäre das nicht ein lohnenswertes Ziel? Für das man aufsteht und betet und Christus bezeugt? Was wäre, wenn? Wir haben das so quasi als Ziel jetzt ausgegeben für unsere Gemeinden, dass wir uns diesem Gedanken stellen, eben einen Menschen zu Jesus zu führen, jeder von uns. Was könnte das für ein Segen werden? Wir haben diesen Flyer erstellt, der müsste bald bei euch im Regal liegen oder liegt vielleicht auch schon. Ich habe dazu eine Bibelstundenreihe entworfen, die jetzt veröffentlicht wird. Dann kann man diese 6 Aspekte, die wir im Flyer benennen, dann auch an Hauskreisabenden nacharbeiten, um einfach in diese Dynamik hineinzufinden. Das ist der MV, und die FEGs, die freievangelischen Gemeinden, haben ja eine ähnliche Kampagne gestartet, Überschrift Leben für meine Freunde. Und da soll innerhalb von 6 Wochen eben genau das thematisiert werden. Wie können wir neu und fröhlich und ermutigte und bevollmächtigte Botschafter Jesu Christi werden? Und ich finde diesen Titel so wegweisend und so hilfreich für uns. Es geht darum, dass wir für unsere Freunde leben, mit ihnen leben, für sie leben, Leben mit ihnen teilen. Wenn wir hier das Thema Botschafter für Jesus, Evangelisation ansprechen, dann ist nach diesem Konzept jetzt nicht die Großveranstaltung gemeint, wo irgendwelche Profis dann den Job machen und wir hören gemeinsam zu und erwarten, dass sich die Menschen bekehren. Es geht nicht um Straßenkampagnen, Haus-zu-Haus-Aktionen und sonst was, sondern es geht einfach darum, dass wir das Leben mit unseren Freunden teilen, und zwar ganzheitlich. Und dazu gehört eben auch, dass wir von dem reden, der uns so wichtig ist, unser Herr Jesus. Und dass wir durch unser Vorbild, durch unsere anteilnehmende Empathie, durch unsere tatkräftige, liebevolle Hilfe und durch unser sensibles, glaubwürdiges Bezeugen der Liebe Gottes den Menschen es einfacher machen, zu Jesus zu finden. Damit das geschehen kann, braucht es, glaube ich, ganz viel an Veränderung in uns. Denn das ist ja die Realität in unserem Land, dass Evangelisation in fast allen Gemeinden keinen hohen Stellenwert hat. Wir freuen uns an Jesus, an dem, was wir in ihm haben, an Gemeinschaft, aber diese Leidenschaft für die Menschen, die es noch nicht gehört haben, die geht den meisten Gemeinden und den meisten Christen irgendwie ab. Das ist nicht so Thema unseres Herzens. Wenn es bei dir anders ist, Halleluja! Und bitte bewahre dir diese Liebe und die Leidenschaft von Christus zu erzählen. Ich glaube, dass wir Veränderung brauchen in den meisten Gemeinden. Zumindest gilt das für die Mühlheimer Gemeinden, für die meisten. Dass wir eine neue Begeisterung brauchen, neuen Mut brauchen, uns zu artikulieren. Eine neue Befähigung und ein neues Ja zu den Menschen unserer Umgebung. Und damit das geschieht, damit wir uns unseren Freunden zuwenden, braucht es eine entscheidende Voraussetzung. Ohne die wird es nicht gehen. Voraussetzung ist das hier. Dass wir persönlich eine Freundschaftsbeziehung zu Jesus haben. Das ist hier eine alte Ikone, eine koptische Ikone aus dem 8. Jahrhundert. Und sie ist betitelt mit die Freundschaftsikone. Was sehen wir hier? Wer ist die rechte Figur? Klar, das ist Jesus. In dem heiligen Schein sehen wir das Kreuz aufleuchten. Und in seiner linken Hand trägt er das Wort Gottes. Und was ist mit seiner rechten Hand? Sie ist liebevoll um einen anderen Mann gelegt. Das ist der Abt Menas, der Verantwortung für die Kirche trug. Und die Botschaft ist, das ist mein Freund, der meine Last mitteilt. Ihr seht die beiden Ebenen in dieser Ikone, den goldenen oberen Teil, den grünen unteren Teil. Das sind die beiden Regionen, in denen Christen unterwegs sind. Wir sind schon Teil der Ewigkeit, die Ewigkeit mit ihrer Wahrheit, mit ihrer Kraft, mit ihrer Realität ist schon Teil unseres Lebens geworden, in dem der Geist Gottes in uns lebt. Aber wir sind noch mit beiden Beinen mitten in dieser Welt. Freunde Jesu. Und der Menas, der hält jetzt eine Papierrolle in der Hand. Ist nicht klar, was es ist. Ist es eine Schrift, ein Bibelteil oder ist es die Ordnung des Klosters, die er zu verantworten hat, das er leitet. Und dann ist da diese Segensgeste des Abtes. Der segnet, der möchte, dass Menschen gesegnet werden aus seiner Freundschaft zu Gott heraus. Mich bewegt diese Ikone sehr. Ich bin ein Freund Jesu. Jesus glaubt an mich. Jesus legt seinen schützenden Arm um mich. Ich darf du sagen zu Jesus. Ja, er ist der Herr, ich bin auch sein Diener. Das ist der eine Aspekt. Aber ich bin auch ganz Freund. Ganz nah bei ihm dran. Hab so viel von ihm profitiert. Ich liebe ihn. Und weil ich ihn liebe, liebe ich auch das, was in seinem Herzen ist. Und was ist auf seinem Herzen? Dass all den anderen gedient wird, die mit auf dem Weg sind, ohne ihn zu kennen, um ihnen ein Segen zu sein. Darum geht es. Wenn du kein Freund Jesu bist, wenn du ihn nicht liebst, wenn du nicht begeistert bist von dem, was er für dich getan hat und was er überhaupt tut, dann hör jetzt auf, dann hör jetzt nicht mehr zu. Denn dann ist alles, was ich jetzt sage, Überforderung für dich. Aber wenn du sagst, Jesus ist mein Freund und ich bin ihm nah und was ihm wichtig ist, ist mir wichtig, dann hör bitte weiter zu. Denn dann geht es jetzt darum, dass wir dem auf die Spur kommen, was auf seinem Herzen ist. Ikone der Freundschaft. Übrigens, diese Ikone hat in Thésée, in dieser Ordensgemeinschaft in Frankreich, eine ganz große Rolle gespielt. Sie haben da eine Reproduktion auch hängen und haben all den Menschen, die These besuchen, immer diese Ikone mitgegeben als Bild, um deutlich zu machen, das ist immer noch aktuell. Als Freunde von Jesus wollen wir ein Segen sein. Was ist die Konsequenz? Was könnte die Konsequenz sein, wenn wir so uns aufmachen, Botschafter Jesu zu werden? Was wäre, wenn? Ich habe euch da eine kleine Grafik mitgebracht, die schon einige Jahre alt ist, aber die beschreibt, was ein einfacher Mann, ein Hamburger Maurer, Michael Lehfeldt, getan hat. Er hat sich aufgemacht und hat einer Person von Jesus erzählt. Und Gott hat ihn gebraucht, dass diese Frau, also das ist Michael Lehfeldt, dieser Maurer, dass eine Frau sich zu Christus hingewandt hat und eine Nachfolgerin Jesu wurde. Einmal hat er sich ein Herz gefasst, hat für die Frau gebetet, hat sie umworben, hat ihnen von Jesus erzählt. Und Gott hat Gnade gegeben, dass diese Frau Jesus gefunden hat. Und Jesus war dieser Frau sehr gnädig und hat offensichtlich in sie investiert und ihr die Gabe der Evangelisation geschenkt, so als zusätzliche Gabe. Und diese Frau hat jetzt ihrerseits angefangen, von Jesus zu erzählen. Auf einem Bahnhofeinsatz hat sie Imke mit dem Evangelium erreicht. Sie ist Christin geworden. In einem Straßencafé hat sie Christoph angesprochen und konnte ihm den Weg zu Jesus weisen. Sie hat in ihrem Auto eine Tramperin mitgenommen, Anja. Und unterwegs hat sie von Jesus erzählt. Und das Ende der Fahrt bedeutete, diese junge Frau hat Jesus gefunden. Sie hat anderen Menschen von Jesus erzählt. Insgesamt, zuletzt hier die Arbeitskollegin, sind 6 Menschen durch diese Frau zu Christus gekommen. Und diese 6 Menschen haben jetzt ihrerseits wieder anderen von Jesus erzählt. Mit dem Ergebnis, dass 16 Menschen zum Glauben an Jesus kamen, weil ein Mann einer Frau das Evangelium gesagt hat. Das ist die Dynamik des Evangeliums, wenn das Evangelium anfängt, sich Raum zu schaffen, wenn der Heilige Geist sein Wort, das Zeugnis einer Menschen benutzt, um das gute Evangelium den Menschen zu sagen. Ich weiß, dass das jetzt nicht unsere Realität darstellt. Das scheint so Musik aus einer anderen Zeit zu sein. Dass sich das einfach so fortsetzt, die Dynamik, die dahinter steckt. Und man könnte sagen, was soll das? Ist doch einfach nicht unsere Realität. Aber ich habe gedacht, ich muss euch das trotzdem zeigen, weil ich einen anderen Narrativ betonen möchte. Wir Menschen, wir Deutschen neigen ja immer dazu, das Schlechte zu betonen, das, was nicht geht, oder? Und wenn dann eine Mission auftaucht, mal die so ein bisschen andere Musik hat, ziehen wir uns sofort zurück. Nein, da will ich was gegensetzen. Was wäre, wenn das geht? Es ist schon einmal gegangen. Das war kein Superchrist. Der hat nicht 16 Leute zu Jesus geführt, sondern eine einzige. Aber hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Was wäre, wenn Jesus dich gebraucht? Frage, ein bisschen so theologisch jetzt mal, seid ihr Leute, die eine Erfahrungstheologie vertreten oder eine verheißungsorientierte Theologie? Das heißt, sind wir Menschen, die immer nur das nach vorne hin erwarten, was sie immer schon erlebt haben? Oder sind wir Menschen, die sagen, dein Wort sagt das, du hast mir das geschenkt, ich erwarte, Herr, dass da was Neues möglich ist? Danke. Sag's nochmal. Dein Zeichen ist eindeutig. Genau, hat sie gesagt. Stellt euch vor, dass so etwas in eurer Gemeinde geschieht. Dass Gott hier unter uns so wirkt. Er hat es schon getan, er will es doch wieder tun. Aber die Frage ist, welche Bilder hast du vor Augen? Worauf schaust du? Auf deine Unmöglichkeiten, auf deine Begrenztheiten? Dann werden wir es nie packen und freuen uns, wenn wir hier schöne Gottesdienste feiern. Der Plan B funktioniert nicht. Entweder stehen wir auf, vielleicht steht dann jemand in der Nachbargemeinde auf, wenn wir nicht aufstehen. Aber die Christen sind gefragt. Wir sind gefragt. Wunderbares ist möglich, wenn wir den Mut haben, das Wunderbare von ihm zu erbitten. Ich möchte euch für die nächsten Wochen 2 persönliche Gebetsanliegen mitgeben. Ich glaube, ich habe sie euch schon an anderer Stelle gesagt. Es geht darum, dass ihr hell wach werdet für den Heiligen Geist. Wenn ihr diese Themen euch am Sonntag anhört, es geht ja um in mehreren Schritten hier in diese Thematik hinein, wenn ihr in den Kleingruppen das vertieft, bitte, bitte macht euch innerlich auf. So in der Erwartung, Heiliger Geist, hier bin ich, rede du, wirke du in meinem Herzen. Hol mich heraus aus meiner Komfortzone. Mach du mir neuen Mut. Ich will deinen Pulsschlag wahrnehmen. Ich will deine Sendung neu verstehen. Ich will die Menschen um mich herum mit deiner Brille sehen. Ich möchte dein Botschafter werden. Und da 2 Gebetsanliegen. Offenbare dich mir, denn was du mir nicht erklärst, verstehe ich nicht. Ein so wichtiges Gebetsanliegen. Offenbare dich mir. Offenbare mir, was du denkst über meinen Nachbarn, über meinen Arbeitskollegen. Offenbare mir, was diese Person denkt, wo ihre Abgründe sind, wo ihre tiefsten Sorgen und Frustrationen sind. Lass mich verstehen, öffne mir die Augen. Öffne mir die Augen für dein Wort, dass ich das dein Wort hinein übersetzen kann in das Leben der Menschen. Öffne mir dein Wort beim Studieren der Bibel, dass ich ein Mensch werde, der von Wahrheit durchdrungen ist. Offenbare dich mir, denn ich hab's nicht drauf. Wer von euch hat's denn drauf? Dieses wunderbare Evangelium zu verstehen und es so zu vermitteln, dass unsere Mitmenschen uns zuhören. Riesige Aufgabe. Ich bin überfordert. Darum offenbare dich mir. Denn wenn du dich offenbarst, dann ist Kraft da. Dann komme ich der Wahrheit auf die Spur und die setzt uns frei. Und das andere Gebetsanliegen. Geh auch voran. Denn was du nicht initiierst, gelingt mir nicht. Das ist nicht ein tolles Gebetsanliegen, das so hilfreich ist? Vater, initiiere die Dinge, die du von mir getan haben möchtest. Führe mich zu den Menschen, die du vorbereitet hast. Lass mich die Methoden wählen, die Türen wählen, durch die Menschen gehen müssen, die du vorbereitet hast, die du geöffnet hast. Ich will nicht in einen Aktivismus hineinstürzen, der mich am Ende atemlos macht und überfordert, sondern zeige mir du, was du initiiert hast. Und wenn ich in diesem Plan Gottes unterwegs bin, dann ist Friede da, dann bin ich nicht überfordert und der Herr gebraucht mich zu seiner Ehre. Also zumindest für die nächsten 6 Wochen, macht das zu eurem Gebetsanliegen. Ganz wach für das, was der Herr tut. Und jetzt soll ich noch predigen über den Text, der dieser Kampagne vorweggeschaltet ist. Habe ich noch ein paar Minuten? Ich mache es ganz kurz, um gehorsam gewesen zu sein. Ein paar Ermutigungen aus diesem Text, aus Markus 2, der uns nämlich dieses Freundschaftsding so wichtig macht und so nahe bringt. Leben für meine Freunde heißt die Kampagne. Und in dieser Geschichte in Markus 2 wird ja von 4 Freunden berichtet, die das ernst genommen haben. Die sich aufgemacht haben, um ihren gelähmten Freund, zu Jesus zu bringen. Die Geschichte ist euch vertraut. Ich muss sie jetzt gar nicht lesen, ich erzähle sie nur kurz. Jesus kommt in den Ort, ist da in einem Haus, wo er übernachtet. Und da, wo Jesus ist, sammeln sich sofort die Menschen. Sie sammeln sich im Haus, sie sammeln sich draußen. Alle wollen Jesus sehen und ihn hören. Und das sind vier Freunde, die suchen ihren gelähmten Freund auf, der selbst nicht gehen kann, und bringen ihn zu diesem Haus, wollen ihn Jesus präsentieren in der Erwartung, dass Jesus diesen Mann heilt, aber sie kommen nicht ran. Und sie wenden sich nicht frustriert ab, sondern sie klettern auf das Dach des Hauses, öffnen das Dach, das war bei der Bauweise damals möglich, und lassen diesen Kranken direkt von oben runter vor die Füße Jesu. Alles ist perplex. Was ist das denn? Es geht doch gar nicht. Aber Jesus sieht diesen Kranken vor sich liegen. Und dann tut er etwas ganz Eigenartiges. Er spricht ihm zuerst die Vergebung seiner Sünden zu. Und dann heilt er diesen Kranken. Das große Wunder geschieht. Großer Protest von den Schriftgelehrten, von der religiösen Elite, die das von ferne beobachtete. Was tut da Jesus? Geht doch gar nicht. Das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch hier Sünden vergibt. Sie lehnen sich auf. Aber Jesus hat das Wunder ermöglicht und es wurde möglich dadurch, dass es da vier Freunde gab, die sich aufgemacht haben. Und von denen wollen wir lernen. Das erste gilt, und das ist für uns auch wichtig, dass wir uns Gottes Sicht schenken lassen und sein Herz für unsere Freunde. Ich finde, das ist absolut bemerkenswert, wie diese Freunde sich verhalten. Sie haben auch von Jesus gehört, sind sie begeistert und eigentlich treibt sie alles zum Haus zu Jesus hin. Aber was ist, als sie hören, Jesus ist im Haus? Sie gehen nicht zu Jesus, sondern sie gehen zu ihrem Freund und nehmen den Freund und bringen ihn zu Jesus. Was würdest du tun, wenn Jesus auf dem Marktplatz in Altdorf Audienz ermöglicht? Und wir haben die Chance, ihn zu erleben, ganz dicht bei ihm ran zu sein. Ich wäre total egoistisch. Ich will zu Jesus. Natürlich! Was muss in den Leuten, den vier Freunden abgegangen sein, dass sie nicht sofort zu Jesus kommen? In der Hoffnung, dass sie sich da irgendwie durcharbeiten können. Jede Minute später heißt, mehr Abstand zu Jesus. Aber sie gehen und holen ihren Freund. Ist zum Heulen schön. Wie soll man das beschreiben? Diese Barmherzigkeit. Diese Identifikation mit dem ganzen Elend des Freundes, den sie offensichtlich von Herzen lieben. Das ist Freundschaft. Unser Freund leidet. Nichts hat geholfen. Und jetzt gibt es da diesen Mann Jesus, der könnte ihn heilen. Also stellen wir unsere Ambitionen zurück, um ihn zu Jesus zu bringen. Ist das nicht gewaltig? Was steckt da an Botschaft hinter? Dass wir, die wir Jesu Nachfolger sind, aus Liebe zu unseren Freunden bereit sind, auf die Erfüllung unserer eigenen Bedürfnisse zu verzichten. Ich habe da als Pastor manches erleiden müssen. Wenn wir nach Gottesdienstzeiten fragen, wir fragen nicht, was ist die beste Gottesdienstzeit für unsere Freunde, die wir gerne zu Jesus führen, wenn bei dieser Frage immer nur die eigenen Interessen im Vordergrund stehen. Es muss um 10 Uhr sein, weil sonst klappt das mit dem Braten zum Sonntagessen nicht. Das waren Argumente. Was wollen wir dazu noch sagen? Dann haben wir erlebt, wie viele Menschen zum Glauben kamen. Die Gemeinde war überfüllt. Es passten nicht alle in den Gottesdienstraum. Wir haben einen Überflutungsraum gehabt, dahin per Fernsehen den Gottesdienst per Videokamera überwiesen. übertragen. Und jetzt die Frage, wer setzt sich in den Überflutungsraum? Ich wollte, dass da unsere besten Leute, die Christen, sitzen und viel Platz ist für die Gäste. Aber wer musste in den Überflutungsraum? Die Gäste. Denn das waren ja nicht die, die 20 Minuten vorher da sein waren, sondern die auf den letzten Drücker kamen. Das sind die Realitäten der Gemeinde Jesu. Ich habe meinen Stammplatz. Da kommt der Nichtchrist rein und versucht da irgendwie seinen Platz zu finden. Dann ist da ein leerer Platz und er darf sich da nicht hinsetzen, weil er von beiden Seiten wird. Das ist der Platz unserer Freundin. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Vielleicht ist es bei euch ganz anders, aber wir haben alle so unsere Befindlichkeiten. Und das Grundprinzip ist, dass uns dieses Momentum fehlt. Aus Liebe zu Jesus und aus Liebe zu meinen Freunden stelle ich meine Bedürfnisse hinten an, um ihnen Raum zu machen. Was heißt das für eure Situation? Das kann ich nicht beantworten. Vertraut darauf, dass Jesus die beste Adresse für sie ist. Dass Jesus wirklich der Gamechanger ist im Leben von Menschen. Er kann ihren persönlichen Problemen des Alltags begegnen. Er will ihnen ewiges Leben schenken. Sie brauchen Jesus vor allen Dingen. Übrigens braucht auch das Israel jetzt gerade. Das Vertrauen auf die militärische Überlegenheit ist das eine. Und die Umkehr zum lebendigen Gott ist die ganz andere Aufgabe. Auch das muss unser Gebet sein. Vertrauen auf Jesus, der die beste Adresse ist. Interessanterweise scheint in dem Kranken selbst kein Glaube gewesen zu sein. Denn was sagt Jesus, als der Kranke, oder was lesen wir, als der Kranke zu seinen Füßen heruntergelassen wird? Der Kommentar ist, Jesus sah nicht den Glauben des Kranken, sondern er sah den Glauben der Freunde. Und das war die Initialzündung für Jesus, jetzt dieses zu ermöglichen, dass dieser Mensch wiederhergestellt wurde. Er sah ihren Glauben. Haben wir Glauben für die Menschen unserer Umgebung? Als ich das so vorbereitete, fiel mir eine Geschichte ein, die mich damals sehr bewegt hat. Wir hatten einen wichtigen Leiter unserer Gemeinde, der ein riesiges persönliches Problem hatte über Jahre und der darum kämpfte, dass Gott ihn veränderte. Und war so verzweifelt, es war so ein Auf und Ab, ein Sieg und Niederlage, nichts wirklich Durchgreifendes geschah. Und er war immer so am Boden zerstört, immer wieder. Und dann wurde es dramatisch schlechter und sein ganzes Leben verfinsterte sich. Er hatte keine Hoffnung mehr, dass für ihn eine Hilfe möglich sei. Und wir haben viel mit ihm gesprochen, war mein Freund, und viel für ihn gebetet. Und einmal in einer der hoffnungslosesten Stunden wurde ich innerlich von diesem Impuls erfasst zu sagen, und Peter, wenn du keinen Glauben mehr hast, wir glauben für dich. Ich glaube für dich. Er hat uns nachher erzählt, wie das so einen kleinen neuen Hoffnungsschimmer in sein Leben hineingebracht hat. Wenn ich auch nicht kann, das sind meine Freunde, die glauben für mich. Und Gott hat diesen Glauben belohnt. Er wurde komplett wiederhergestellt und wurde ein großer Segen mit seiner Lebensgeschichte für andere. Und er hat es oft bezeugt, wenn ihr nicht gewesen wärt, um meine Glaubenslosigkeit zu überwinden, wenn ihr nicht eingetreten wärt. Das ist ein Geheimnis, ich kann das nicht theologisch deuten und jetzt verständlich machen, aber irgendwie gebraucht Gott den Glauben seiner Leute. Also wenn ihr bezeugt das Evangelium, glaubt, dass es Kraft hat, glaubt an den Jesus, der die härtesten Herzensböden aufbrechen kann, damit der Same des Wortes Gottes hineinfällt. Lasst die Skepsis hinter euch, dass ihr es immer wieder probiert habt und es nicht gelungen ist. Könnt ihr das so beklagen, die vier Ehepaare, die wir seit Jahren begleiten, immer noch nicht bei Jesus. Aber in mir lebt die Hoffnung und darum beten wir jeden Tag für sie, dass der Tag kommt, wo der Herr den Schalter umlegt. Wir können nur Liebe und Wahrheit und etwas von der Schönheit Jesu ihnen vorleben und ihnen erzählen. Er muss die Tür öffnen, unser Herr. Aber daran glaube ich, dass es einen Gott gibt, der Türen öffnet, der Herzensböden verändert. Das gilt für deine Nachbarn, das gilt für deine Familienmitglieder, die noch nicht beim Herrn sind. Lass dich nicht blöffen. Bring sie zu Jesus. Vertrau darauf, dass er die beste Adresse ist. Darum macht euch auf und bringt eure Freunde zu Jesus. Das soll nicht Absichtserklärung sein, sondern wir müssen aufstehen und das Gespräch mit ihnen suchen, beten. Herr, was sind die Zugänge? Wie kann ich sie mit dir vertraut machen? In was für einem Setting? Wie kann ich mein Haus öffnen? Was können wir gemeinsam in der Gemeinde anbieten? Und dann laden wir sie ein. Dieses Risiko müssen wir eingehen, dass wir sprechen, dass wir einladen, dass wir bezeugen. Und dann muss der Herr den Rest tun. Ich möchte euch eine Buchempfehlung machen. Von Jesus reden, die Kunst des Nicht-Evangelisierens. Ein wunderbares Buch. Das Geheimnis dessen, der das hier formuliert, ist, dass er gelernt hat, in all seinen Beziehungen einfach nur von Jesus zu erzählen. Und dabei jetzt nicht theologisch von die großen Sachen weitergeben, die wir von Jesus so benennen können, sondern er hat einfach immer wieder Jesus thematisiert, wie Jesus gelebt hat, was Jesus getan hat. Er hat immer von Jesus erzählt. Alle seine Umgebung wusste, der ist ein Jesus-Fan. Und irgendwie ist das das Geheimnis. Wenn ich nicht mit dogmatischen Thesen konfrontiert werde, die zur Diskussion anregen, sondern mit einem Lebensmodell, das kraftvoll ist, eine Alternativkultur darstellt, wie Jesus die Feinde liebt, wie Jesus sich hingibt für andere, wie Jesus mit Konflikten umgeht. Und dieses Buch will euch helfen, Jesus nahe zu bringen und von Jesus zu erzählen. Und das ist dann Evangelisation so ganz natürlich und so ganz einfach. Ein vorletzter Punkt, lasst euch nicht von Schwierigkeiten abhalten. Da sind die vier Freunde natürlich gigantische Beispiele, die dann bereit sind, ein Dach aufzudecken, sich allen Zorn des Hausbesitzers bereit sind zuzuziehen. Was für eine verrückte Idee. Aber sie geben nicht auf. Lasst uns auch nicht aufgeben, wenn wir die Schwierigkeiten sehen. Das, was Kirche uns heute anbietet, so in der Öffentlichkeit, die ganzen Skandale, sind nicht gerade ein Türöffner. Dann müssen wir halt eine Gegenkultur entwickeln, der Liebe, der Achtung vor einem jeden Menschen. Aber wir lassen uns nicht blöffen und fangen nicht an zu schweigen, bloß weil es da so andere Geschichten gibt. Und wenn die Menschen selbst es so schwer haben, durchzubrechen, wir lassen uns nicht abhalten, ihnen von Jesus zu erzählen. Herr, mach mich erfinderisch, wie ich sie einladen kann und sie zu deinem Evangelium hinbringe. Und zuletzt, lasst euch von Jesu Antwort überraschen. Jesus geht mit Menschen so unterschiedlich vor. Hier bei dem Kranken ist erst seine Gottesbeziehung wichtig. Da geht es ja um Ewigkeit. Und die muss möglich werden, die Liebe zu Gott. Und dann ist da die Krankheit. Gott hat so unterschiedliche Wege, seine Menschen einzufädeln, Dinge zu thematisieren. Und da könnte man manchmal unruhig sein. Ja, der muss doch endlich verstehen, was das Kreuz für ihn bedeutet. Ja, aber vielleicht an einer ganz anderen Phase seiner geistlichen Entwicklung. Und ich gehe mit einem Menschen mit. Und sehe, was der Herr in seinem Leben tut. Und das bestärke ich. Und dann gibt es immer noch ein Mehr. Ich habe euch erzählt, dass ich einen jungen Mann habe, der mein Freund geworden ist, der seit 2 Jahren mein Jünger ist und er ist immer noch nicht bei Jesus. Aber Jesus tut so viel in ihm, in seinem Leben. Und ich bin überrascht, wann Jesus das letzte, wichtigste Thema anspricht in seinem Leben. Aber das muss Jesus benennen. Ich will warten und glauben, dass er es tut. Ich hoffe, das hilft euch, ein bisschen jetzt reinzukommen in die Predigtreihe. Glückwunsch, dass ihr loslegt. Und ich bitte den Heiligen Geist, dass er euch in all dem leitet und inspiriert und das Unmögliche möglich wird. Was wäre, wenn die Mitglieder der Christusgemeinde in Altdorf bis 2025 jeweils einen Menschen zu Jesus führen? Dann kriegt ihr Platzprobleme. Amen.